Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Verschlüsselung im Netz ist sinnvoll. Sie schützt vor Online-Banking, vor Manipulationen, intime Gespräche vor unerwünschten Mithörern und Dissidenten vor Diktatoren. Sagen die einen und fordern, dass am besten jeder immer verschlüsselt und am besten auch noch möglichst anonym im Netz kommuniziert.
Verschlüsselung im Netz ist gefährlich. Sie schützt Terroristen, erschwert die Strafverfolgung und ist irgendwie suspekt. Sagen die anderen und fordern, der Staat solle verschlüsselte Kommunikation vom Staat mitlesen dürfen.
Und damit sind wir mitten in einer Auseinandersetzung, die Crypto War, also Verschlüsselungskrieg, genannt wird. Worum es dabei genau geht, wer auf welcher Seite steht und was mögliche Lösungen sein könnten, besprechen wir heute hier bei Breitband mit Markus Richter
und Vera Linz. Und wir schauen uns außerdem neue Medienkonzepte und Startups an, erkunden, wie man Virtual Reality und Journalismus zusammenführen kann und präsentieren in Netzmusik. Musik, also die kostenlos heruntergeladen und weitergegeben werden darf. Die erste Musik klingt nach Bob Dylan und kommt aus Minneapolis. Police, Jim Byron mit Bird Singing in Living Tree.
There's a bird singing in a living tree. There's a song living inside of me. I'd like to fly high as the eye can see, just like the bird singing in the living tree. Forest is flush with the seed of change. Flowers flowing along the mountain range. Hear the churning seas, the howling breeze. Me and the bird singing in the living tree. The city of roses one day will wilt. The red bricks crumble and the towers lilt. From up above, untethered and free, you'll hear the bird singing in the living tree. Like the sun, for the young at heart, it keeps shining on. It pulls the shade of sorrow away, just like the bird singing in the living tree.
Breitband Topic.
Privatsphäre oder Überwachung. Darüber gibt es einen grundsätzlichen Streit, der das Internet im Prinzip seit seiner Entstehung begleitet und bislang kein Ende gefunden hat. Diese Diskussion nimmt verschiedene Formen an. Auch die Debatte über Vorratsdatenspeicherung und Netzsperren gehört dazu. In der aktuellen Auflage geht es um die Verschlüsselung von Kommunikationsinhalten.
Spätestens vor dem Hintergrund der Attentate von Paris ist die Diskussion um Kryptographie neu entbrannt. Die Niederlande bekannte sich jüngst zur Verschlüsselung. Andere Länder, Großbritannien zum Beispiel, planen Gesetze, die staatlichen Behörden trotz Kryptographie Einblicke gewähren sollen. Philipp Banse fasst diesen Streit und die Argumente zusammen.
Seit rund 40 Jahren brodelt der Konflikt zwischen Staatsmacht und Zivilgesellschaft um die Verschlüsselung digitaler Informationen. Verschlüsseln, das konnte lange nur das Militär. In den 70er Jahren, vor allem aber in den 90er Jahren, wurde Verschlüsselung digitaler Kommunikation aber langsam zur Massenware. E-Mail-Verschlüsselung per PGP, vor allem aber Techniken wie SSL, machten es möglich, dass wir immer öfter verschlüsselt kommunizieren konnten, etwa beim Online-Banking. Die USA reagierten damals mit Exportverboten, Geheimdienste unterwanderten die Verschlüsselung. Denn der Staat will mitlesen können. Die Argumente sind seit Jahrzehnten die gleichen.
Grundsätzlich müsste das möglich sein, dass die Sicherheitsbehörden zum Schutz ganz erheblicher Rechtsgüter in solche Kommunikationsinfrastrukturen auch hineinkommen, und zwar auch unbemerkt.
Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Kommunikation auswerten, abhören, das wird für Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste jedoch immer schwieriger. Denn heute in Teil 2 der Kryptokriege machen die größten Konzerne der Welt Verschlüsselung zur massenhaften Standardeinstellung.
Encryption has increased tenfold, hundredfold on the Internet.
Verschlüsseln hat sich in den letzten 2 Jahren verhundertfacht, sagt Mikko Hipponen vom Antivirenspezialisten F-Secure. Grund dafür seien die Snowden-Enthüllungen. Google-Suchen, iPhones, zahlreiche Messaging-Apps, alles standardmäßig verschlüsselt, oft Ende zu Ende, sodass nicht einmal die Firmen selbst Kommunikationsinhalte an die Polizei übergeben können, beklagt FBI-Chef James Comey. Gewiefte Kriminelle werden diese Möglichkeit nutzen, um nicht entdeckt zu werden, sagt er. Das ist wie ein Schrank, der nicht geöffnet werden kann, ein Safe, der nie geknackt werden kann. Ich frage, zu welchen Kosten? Wir glauben immer öfter, dass auf einem Telefon bedeutende Beweise sind, wir aber das Passwort nicht knacken können. Wenn das die Norm wird, prophezeie ich, sagt er, dass Mordfälle nicht aufgeklärt werden und Kindesmissbrauch unentdeckt bleibt. Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke, sagt er, wegen eines gesperrten Telefons oder eines verschlüsselten Geräts. Mit diesen Argumenten planen Staaten gerade Gesetze gegen Verschlüsselung. Indien, Australien, China und vor allem Großbritannien. Unterschiedliche Gesetzestexte, das Ziel aber ist immer ähnlich. Firmen sollen verschlüsselte Inhalte entschlüsseln können. Das populärste Modell sind Hintertüren. Zunächst geheime Zugänge, über die Geheimdienste und oder Polizei verschlüsselte Inhalte lesen können. Bürgerrechtler, Verschlüsselungsexperten und die großen Internetkonzerne lehnen das ab. Jan Koum etwa, der Chef von WhatsApp, das heute zu Facebook gehört, sagt, wir werden keine Hintertüren in unsere App einbauen, denn Hintertüren sorgen für weniger Sicherheit. Denn auch die bösen Jungs werden diese Hintertüren irgendwann entdecken und ausnutzen und dann sind wir wieder bei Null, ohne Sicherheit und können von vorne anfangen. Großbritanniens Premier David Cameron verweist dagegen auf seinen starken Rechtsstaat. Wollen wir in unserem Land Kommunikationswege erlauben, die wir selbst im Extremfall nicht lesen können, fragt er, auch nicht mit einem Durchsuchungsbefehl, der vom Innenminister persönlich unterschrieben wurde? Solche Hintertüren würden aber auch von totalitären Staaten eingebaut. Und was dann? Fragt Kurt Absol von der Electronic Frontier Foundation, einer Organisation für digitale Bürgerrechte. Es sei zudem nicht angemessen, die verschlüsselte Kommunikation aller Menschen zu untergraben, um einige Verdächtige zu finden. Trotz verschlüsselter Inhalte und Kommunikation habe der Staat auch heute genug Möglichkeiten, Gegenverdächtige zu ermitteln. It is easy for governments to conduct
surveillance as has ever been. Ja, und wie das erreicht werden soll und ob sich Verschlüsselung tatsächlich noch politisch einschränken lässt, das hören wir gleich von Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs.
Vorher winken Steven Lipsticks und his Magic Band mit der White National Flag.
Guess what? Will you be fine without I? flag.
And I hope that outside the door, 'cause I saw some bad signs, but you keep them on.
Stephen Lipsticks and his Magic Bands, White National Flag, hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Damit ist nichts eklig Nationalistisches gemeint, sondern genau das wird eher auf die Schippe genommen. Das Cover zum Song zeigt ein aufgespießtes weißes T-Shirt, wie zur Kapitulation gehisst.
Und damit zurück zum Crypto War, unserem Thema hier auf Breitband bei Deutschlandradio Kultur. Die Politik möchte, dass jede Kommunikation im Internet im Zweifel von den Behörden ausgewertet werden kann. Kritiker, Firmen, Techniker halten die Verschlüsselungskommunikation allerdings für unverzichtbar.
Einen kurzen Überblick über die Debatte haben wir gerade im Beitrag gehört. Vor der Sendung haben wir schon mit Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs, gesprochen.
Denn die Diskussion ist nicht neu. Schon in den 90er Jahren gab es sogenannte Crypto-Wars. Damals sollte Verschlüsselung durch ein Exportverbot entsprechender Technologien verhindert werden. Wie haben Hacker und Aktivisten damals auf das Verbot reagiert?
Damals ging es ja noch stark darum, dass Verschlüsselungstechnik noch nicht allgemein verfügbar war, und ein Großteil des Aktivismus fokussierte sich darauf, das zu ändern, also dafür zu sorgen, dass Verschlüsselungssoftware allgemein verfügbar wird. Da ging es halt in dem Fall halt um PGP bzw. GPG, also eine Software für E-Mail-Verschlüsselung, die dann, um den politischen Punkt deutlich und klar zu machen, ausgedruckt exportiert wurde aus den USA, weil in den USA ja, gibt es ja eine relativ starke verfassungsmäßige Schutzregelung für Freiheit des Wortes. Und im Zuge dessen wurde diese Software ausgedruckt und dann in Europa wieder abgetippt, um eine legal exportierte Version zu erreichen. In der Praxis war es einigermaßen, also ging es halt dabei primär um das politische Statement. In der Praxis hatten alle natürlich eine Kopie, die halt irgendwie anders aus den USA rauskam, beziehungsweise auch Implementierungen, die halt neu nachgebaut wurden. Das heißt also, damals ging es primär darum, dafür zu sorgen, dass Verschlüsselung überhaupt verfügbar ist, dass sie für jeden benutzbar wird und dass sie auch nicht wegzukriegen ist. Also dass es halt nicht mehr möglich ist, ein regierungsvorgeschriebenes System wie damals den sogenannten Clippership, der von den USA versucht wurde, durchzusetzen, zum einzigen möglichen Verschlüsselungssystem zu machen, das zu verhindern. Dem diente halt die Verfügbarmachung von freier Software, die verschlüsseln kann.
Anfang des Jahres gab es allerdings die Forderung des Innenministers hier in Deutschland, dass Sicherheitsbehörden die Krypto-Folge durchbrechen dürfen sollen.
Da muss man halt ganz genau hinhören, was die da sagen. Die sagen halt nicht, wir wollen Hintertüren, also wir wollen schwache Krypto, sondern wir wollen nur, dass wir verschlüsselte Inhalte lesen können. Wovon die da reden, sind Trojaner. Also worum es da halt ganz klar geht, ist die Forderung halt der Sicherheitsbehörden, dass sie, wenn in Deutschland halt Verschlüsselung nicht eingeschränkt wird, und davon gehe ich wie gesagt nicht aus, dass passiert, dass sie dann halt die rechtlichen Möglichkeiten haben wollen, auch die praktischen Möglichkeiten haben wollen, die Computer der Leute, die sie hier verdächtigen, mit Trojanern zu infizieren und dann da an die Daten ranzukommen. Und das ist tatsächlich auch die Politik des Innenministeriums gerade, zu sagen, so okay, Verschlüsselung können wir nichts mehr machen, ist auch gut für die Wirtschaft, wenn es Verschlüsselung gibt, aber für die Fälle, wo wir es brauchen, wollen wir halt Trojaner haben. Und da kämpfen die sich jetzt natürlich nun gerade an dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ab, halt, was ja doch relativ klare Regeln dafür vorgeschrieben hat. Und das wird sich noch jahrelang hinziehen. Also dieser Kampf darum, unter welchen Umständen, mit welchen Mitteln der Staat in der Lage sein soll, mit Trojanern Verschlüsselung zu umgehen. Das Problem dabei ist natürlich, dass so ein Trojaner eine hochproblematische Angelegenheit ist. Also ein Computer, der damit infiziert ist, ist eigentlich nicht mehr als zuverlässig zu betrachten. Es ist auch möglich, mit so einem Trojaner zum Beispiel Beweismittel auf einen Computer aufzubringen. Das heißt also, diese Diskussion, insbesondere um die Details davon, also wie Sicherheitsbehörden mit Trojanern umgehen, wer die programmiert, ob man die von schattigen Firmen kauft, die halt auch die blutigen Regime dieser Welt beliefern, oder ob man die selber programmiert, wie man sicherstellt, dass der genau nur den Funktionsumfang haben soll, der vorgeschrieben ist, wie man es möglich macht, zum Beispiel für den Betroffenen nachzuvollziehen, was dieser Trojaner tatsächlich getan hat und so weiter. Diese Diskussion wird noch eine Weile dauern.
Wie nehmen Sie insgesamt die öffentliche Debatte wahr? Nach Paris waren Verschlüsselungsgegner im Aufwind, als die Anschläge dort stattgefunden haben. Und nach Snowden waren die Verschlüsselungsbefürworter im Aufwind. Man hat das Gefühl, es geht immer so hin und her, je nachdem, was gerade passiert.
Naja, letzten Endes ist die politische Debatte darum, ob man verschlüsseln soll oder nicht, im Wesentlichen wirkungslos. Ja, also es ist halt so, dass die Unternehmen bauen es halt ein. Die Verschlüsselung ist in unserem Alltag, die geht da auch nicht mehr weg, weil sonst hätten wir massive Probleme mit Computerkriminalität und organisierter Kriminalität und so weiter und auch geheimnisslichem Ausspähen. Das heißt, was die Politik da gerade tut, ist halt irgendwie zu versuchen, so zu tun, als könnte sie dann auch irgendwas dran ändern. Kann sie aber nicht mehr. Das heißt, also technisch ist der Zug abgefahren und juristisch irgendwelche Kryptoverbote durchsetzen zu wollen, ist halt auch ein einigermaßen aussichtsloses Spiel, was man maximal in diktatorisch regierten Ländern halt noch hinbekommen könnte, aber sicherlich nicht in Gesellschaften des Westens.
Haben Sie eigentlich Verständnis für Dienste und Polizeibehörden, die sagen, wir müssen ja den Terrorismus bekämpfen, wir wollen auch irgendwas tun, ist ja erstmal auch ein legitimer Gedanke. Haben Sie Verständnis dafür, dass der Kryptobruch da ein Teil der Forderung ist oder wie könnte man so eine Bekämpfung anderweitig durchführen?
Es ist ja nicht so, dass Massenüberwachung nun das einzige Mittel geheimdienstlicher oder polizeilicher Arbeit wäre. Es ist halt so, dass die Geheimdienste sich daran gewöhnt haben. Die haben halt in einer komfortablen Zeit gelebt, wo sie halt Massenüberwachung problemlos durchführen konnten und müssen jetzt halt damit umgehen, dass es sich halt ändert, so wie sie sich halt damals daran gewöhnen mussten, dass die Welt halt nicht mehr aus Fax und Telefon besteht, sondern wesentlich nur aus Internet. Die Forderung der Geheimdienste zu sagen, wir wollen weiter so bequem alle abhören können, wie wir es bisher konnten, dafür habe ich keinerlei Verständnis, weil sie auch nicht zeigen können, dass da irgendwas hilft. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendeinen Nachweis gibt, dass diese Massenüberwachung, die die da durchführen, in irgendeiner Art und Weise gegen Terrorismus hilft. In der polizeilichen Arbeit ist es ja so, dass die ja noch sehr viel weitergehende Befugnisse haben. Das heißt, es ist ja auch nicht so, dass Telekommunikationsabhören für die der einzige Weg ist, solchen Leuten auf die Schliche zu kommen. Zumal die Metadaten, also sprich das, was jetzt in der Vorratsdatenspeicherung gespeichert ist, ja dann schon extrem weitgehendes Mittel ist. Das heißt also, die können, wer kommuniziert mit wem, wochenlang nachvollziehen, so in großer Detailtiefe. Das heißt also, die haben da schon ein Mittel bekommen, was aus meiner Sicht schon zu weit geht.
David Chaum, der Pionier der Kryptographie, will die Kryptowars ja nun mit einem technischen System beenden. Das hat er kürzlich vorgestellt in Stanford, sein Projekt. Das soll einerseits Nutzer besser schützen als zum Beispiel das Tor-Netzwerk. Und andererseits gibt es einige kontrollierte Hintertüren. Also wenn 9 Server-Administratoren in 9 verschiedenen Ländern kooperieren, ist es möglich, die Kryptographie für einzelne Kriminelle zu brechen. Scheint Ihnen dieses Konzept plausibel?
Also der erste Teil, also was er da macht, um Nutzeranonymität sicherzustellen, auch Metadaten ein Stück weit irgendwie unzugänglicher und verschleierter zu machen, Kommunikation zu verschlüsseln, ist ein sehr interessantes Design, also tatsächlich auch eine kryptografische Innovation, die wertvoll ist. Der zweite Teil mit den Hintertüren ist halt einigermaßen blauäugig. Also das ist halt so ein typisches Kryptografen-Design, also was ganz gut an der Wandtafel aussieht, wenn man es mit Kreide hingemalt hat, aber in der Praxis natürlich nicht hält, weil 9 Server zu hacken, auf denen diese Schlüssel liegen, ist, wie wir aus den Snowden-Enthüllungen wissen, halt für irgendwie so die Five Eyes-Geheimdienste jetzt kein allzu großes Problem. Und diese Server wären dann natürlich Infiltrationstarget Nummer 1 für alle Geheimdienste dieser Welt. In der Praxis ist das wie alle Hintertüren keine gute Idee. So, also es ist halt diese Idee, dass man da sozusagen einen schönen rechtsstaatlichen Prozess drumherum bauen könnte um so eine Krypto-Hintertür, geht von einem absolut blauäugigen Verständnis davon aus, wie Geheimdienste arbeiten und wie wenig sie sich tatsächlich um rechtsstaatliche Regulierungen scheren. Und das ist halt der große Schwachpunkt des Designs, deswegen mittlerweile Leute einfach daran arbeiten, dieses Schaumdesign zu nehmen und es ohne Hintertür zu bauen.
Kann es überhaupt einen Kompromiss in dieser Angelegenheit geben?
Nicht wirklich. Also tatsächlich in dem Augenblick, wo man Hintertüren in Verschlüsselung einbaut, gibt es diese Begehrlichkeiten, dann kommen sie alle, die Geheimdienste und die Sicherheitsbehörden und die Kriminellen und wollen an diese Daten ran. Das heißt, wenn man absichtlich eine Schwachstelle in ein sicheres System reinbaut, wird diese Schwachstelle auch von Leuten genutzt werden, für die sie eigentlich nicht gemacht wurde.
Frank Rieger über den Streit um Verschlüsselungstechnologien. Diese sind mittlerweile technischer Alltag, sodass sie politisch kaum noch einzusperren sind, meint der Sprecher des Chaos Computer Clubs und erklärter Gegner von Hintertüren. Eine längere Version dieses Interviews finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und dazu noch ein kleiner Nachtrag. David Chaum selber, über dessen Konzept da gerade gesprochen haben, hat sich noch einmal zu Wort gemeldet und gesagt, dass das eigentlich keine Hintertüren sind, die er da eingebaut hat. Seine Idee sei vielmehr gewesen, dass er die derzeitigen Angebote an verschlüsselter Kommunikation immer bei einem Anbieter lägen, der dann entsprechend einfach unter politischen Druck zu setzen und angreifbar ist. Sein Modell wolle lediglich diese Schwachstellen irgendwie stärken, indem der Zugriff auf die Infrastruktur nicht über diesen einen zentralen Punkt erfolgt, sondern eben verteilt wird und damit nur angreifbar ist, wenn alle diese Zugriffspunkte Punkte dann irgendwie offengelegt werden.
Tja, und wessen Lesart man jetzt annehmen sollte, ist natürlich schwierig zu sagen und zeigt auch, Markus, in welcher Zwickmühle wir uns als normale Nutzer befinden. Für uns sieht die Kommunikation im Netz ja immer gleich aus, egal ob sie gar nicht schwach oder stark verschlüsselt ist. Letztlich, so mein Eindruck, müssen wir uns auf die Experten verlassen. Oder hast du einen anderen Weg?
Nee, das ist genau das, was mir also jetzt gerade passiert, weil bis jetzt habe ich zumindest die Konzepte von Verschlüsselung immer noch sozusagen so weit durchdringen können, um eine Entscheidung zu treffen. Aber genau dieser Punkt, dieses David Chaum-Konzept, diese Privatigrity, wie er das nennt, die ist tatsächlich sowas, wo ich denke, er hat da einen Punkt, das könnte irgendwie sein, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die beste Lösung ist. Da müssen wir dranbleiben, vielleicht später nochmal drauf gucken.
Still heißt der Track, den Sie hier gerade noch eben gehört haben, und er kommt von der Percy Morgan Band aus Illinois.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wieser. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
Deine erste Meldung dürfte vor allen Dingen Fans amerikanischer Serien beunruhigen. Der Streamingdienst Netflix macht nämlich ernst.
Er fängt nämlich an, VPN-Nutzer auszusperren. Tim, an dieser Stelle gibt es hier ein paar Fragezeichen. Was genau bedeutet das? Was passiert da?
Ja, um die Aufregung erstmal nachzuvollziehen, muss man vielleicht Folgendes wissen. Nicht alle Serien aus dem Netflix-Angebot können Kunden des Dienstes auch in jedem Land gucken. Grund dafür sind Verwertungsrechte, die national ausgehandelt werden. Während in den USA also schon die neueste Staffel einer Serie läuft, ist sie für deutsche Fans oft noch nicht zugänglich. Bisher ließen sich aber solche Länderbeschränkungen umgehen, zum Beispiel mit VPN-Diensten. Da sind sie. Sie täuschen nämlich vor, dass man gar nicht aus Deutschland, sondern aus den USA auf das Angebot zugreift. Und schwupps kann man eben Serien gucken, die hier eigentlich aus Lizenzgründen gesperrt sind. Gegen diesen Trick geht Netflix aber jetzt vor. In Australien blockiert man bereits Abonnenten, die ihn nutzen. Ganz im Sinne der großen Hollywood-Studios, die ihre Filme und Serien länderweise vermarkten wollen. Allerdings haben die VPN-Dienste schon angekündigt, dass sie alles daran setzen, die neuen Sperren zu umgehen. Für Nico Juran vom CT-Magazin markiert die neue Vorgehensweise von Netflix einen Einschnitt in der Firmenpolitik.
Das ist schon jetzt ein radikaler Kurswechsel, wenn ich plötzlich sage, naja gut, jetzt sind wir überall auf der Welt verfügbar und jetzt steigen wir jetzt mit Hollywood ins Bett, möchte ich jetzt nicht sagen, aber wir gehen eher auf Kuschelkurs und wir strengen uns mehr an, das zu unterbinden. Ich glaube, es werden einige kleinere VPN-Dienste dadurch entgegen aller ihrer tollen Ankündigungen jetzt gewaltig ins Rutschen kommen, weil das muss man natürlich auch erstmal alles realisieren, das muss sich auch alles finanzieren.
Welche technischen Probleme Nico Juran sieht, das erklärt er ausführlich im ganzen Interview auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Zumindest langfristig gibt es übrigens Hoffnung. Netflix hat nämlich auch angekündigt, dass man spätestens in 10 Jahren überall auf der Welt das gleiche Angebot anbieten möchte.
Ich weiß nicht, ob ich so lange warten werde. Wir sind angehalten, positiv über Flüchtlinge zu berichten und angewiesen, pro Regierung zu berichten. Mit dieser Äußerung im niederländischen Rundfunk hat eine freie Mitarbeiterin des WDR in dieser Woche für Aufruhr gesorgt.
Und damit Wasser auf die Mühlen all jener gegossen, die Lügenpresse schreien. Viele Journalisten sind dagegen entsetzt von diesen Äußerungen. Mittlerweile hat die Mitarbeiterin ihre Aussage aber zurückgenommen und sich noch einmal zu Wort gemeldet. Tim, was hat sie denn jetzt genau gesagt?
Ja, schon kurz nach der Radiosendung in den Niederlanden hatte sie ja mitgeteilt, dass sie in der Live-Situation totalen Quatsch verzapft habe. In einem Interview mit der Rheinischen Post führt die Journalistin das jetzt noch einmal näher aus. Sie sei bei dem Versuch gescheitert, auf Niederländisch zu erklären, was in Deutschland öffentlich-rechtliche Sender und Rundfunkräte für Organe sind. Dabei habe sie sich falsch ausgedrückt und das täte ihr sehr leid. Es habe nie eine Anweisung gegeben, Merkel-freundlich zu berichten. Allerdings schränkt die Journalistin in dem Interview ein, sie persönlich habe schon empfunden, dass man nicht allzu kritisch über Flüchtlinge berichten sollte. Unausgesprochen hätten sich alle Journalisten einen Maulkorb auferlegt. Dem widersprechen andere freie Mitarbeiter des WDR. In einem offenen Brief schreiben sie: Wir haben noch nie ein Blatt vor den Mund genommen und lassen uns durch politische Einflussversuche nicht gängeln.
Jetzt noch eine letzte Meldung von dir, Tim. Tatort schlägt Tagesschau, zumindest in den sozialen Netzwerken. Du hast die Zahlen dazu?
Genau, Tatort und Polizeiruf 110 kamen im letzten Jahr auf etwas mehr als 750.000 Nennungen bei Twitter und Facebook. Die Tagesschau, die ist knapp dahinter in den Social Media Charts mit knapp 750.000 Tweets und Postings rund um die Sendung. Auf Platz 3 der meistgenannten Fernsehsendung hat es übrigens Ich bin ein Star, holt mich hier raus geschafft. Ausgezählt haben das die Marktforscher vom Mediacom Science.
Haben die auch rausgefunden, was der allererfolgreichste Tweet aller Zeiten ist?
Oh ja, das haben sie. Und zwar kam der von Dougie B. Aha. Und anlässlich der Bombendrohung bei Germany's Next Topmodel wurde der abgesetzt. Und da hat die Dougie B. geschrieben: Krasse Action bei GNTM, wir Insider wissen, Germany's Next Topmodel, ne? Habe es gerade erfahren, aber zum Glück ist niemandem was passiert. Und das ging mehr als 24.000 Mal ist das retweetet worden und geliked worden.
Können wir fast sagen, Dougie B's Ausflug in den ernsthaften Journalismus hat sich gelohnt.
Absolut.
Absolut. Vielen Dank. Die Medien und Meinung von Tim Wiese, alle Links dazu gibt's auf breitband.deutschlandradiokultur.de, genau wie die zur nächsten Netzmusik.
psychedelische Gitarren aus Paris sind das. Die Band heißt Young Like Old Men und das Stück Circles.
Breitbandbesprechung.
Das neue Medienkritikportal Übermedien, das geplante Projekt Perspective Daily und schon länger bestehend das Journalistenkollektiv Krautreporter und das Recherchebüro Korrektiv. Immer mehr Journalisten starten eigene Unternehmungen.
Dass man sich schon fast fragen muss, wird es jetzt der nächste große Trend und welche Lücke wird hier eigentlich gefüllt? Und das wollen wir den Medienjournalisten Daniel Buß fragen. Hallo und guten
Hallo.
Tag. Was genau passiert hier eigentlich gerade?
Nein, man muss schon sagen, dass Unternehmungen scheinbar so einfach geworden ist wie nie. Also nehmen wir die Sache mit der Infrastruktur. Früher brauchte man große Verlage und Sender. Das machte Sinn, wenn man was Neues starten wollte. Heute kann man das im Digitalen doch relativ einfach machen. Vieles lässt sich innerhalb von wenigen Minuten sogar einrichten, WordPress, Blog etc. Und das Geld kommt dann eben auch nicht unbedingt nur auf über die klassischen Wege, sondern Crowdfunding war ja hier auch schon mehrfach Thema. Oder Stiftungen sind gerade so ein bisschen im Kommen für die Finanzierung von Journalismus. Es geht letztlich darum, dass immer mehr einzelne Journalisten aus etablierten Strukturen so ein bisschen ausbrechen wollen, auch Neues wagen wollen und ihr eigener Chef sein wollen und gelegentlich auch Lücken sehen, die sie füllen wollen.
Heißt das, große Sender und Verlage haben an Attraktivität verloren?
Naja, was heißt an Attraktivität verloren? Also Schlagkraft im Rücken zu haben, das bieten große Verlage, das bieten große Sender, ist oft schön. Nehmen wir jetzt große investigative Recherchen. Es ist immer gut, einen großen Apparat zu haben. Der schützt einen natürlich auch und manchmal hilft er auch vorzustoßen. Aber große Einheiten, muss man doch auch sehen, sind zum Teil überfordert. Stichwort Medienwandel. Die einen haben vielleicht Angst vor Neuem oder auch Geldmangel. Das ist oft bei den Verlagen der Fall. Also machen sie das, was immer noch so ein bisschen funktioniert und Geld abwirft, also das Klassische. Andere haben Vorgaben, politische, die Sender zum Beispiel, öffentlich-rechtliche. Wir können ja nicht all das im Internet machen, was wir vielleicht gerne machen wollen. Und da machen es viele Einzelne dann doch lieber selbst.
Es gibt ja sozusagen, es ist schön, wenn man den idealen, hehren Anspruch hat, das andere ist tatsächlich umzusetzen. Entsteht da wirklich was Neues oder ist es eher so mehr von selben im anderen Gefäß?
Also wenn man auf die Inhalte guckt, da ja, muss man schon sagen, zum Teil ist es Lückenfüllen und zum Teil ist es auch der neue Ansatz. Nehmen wir Perspective Daily, das ist ein Portal, von dem man noch nicht so genau weiß, wie bei vielen dieser Projekten, ob sie es wirklich schaffen, aber ein konstruktives, lösungsorientiertes Online-Medium, Schlagwort Constructive News und Storytelling, gegründet unter anderem von Nora Tschirner. Da kann man schon sagen, das ist der Ansatz, ja, das gibt es in Deutschland so noch nicht.
Aber auch die Krautreporter wollten ja Neues machen, Journalismus, den ausschließlich die Leser finanzieren. Ich glaube, sie wollten sogar das Internet retten damit oder zumindest den Online-Journalismus und das alles ganz ohne Werbung. Mhm. Die sind auch sehr lautstark gestartet, aber jetzt ist es so leise geworden und sie sind fast eingegangen.
Ja, fast, genau. Also sie sind kleiner geworden, deutlich kleiner. Es sind weniger Personen beteiligt als am Anfang. Man wollte wachsen, jetzt ist man geschrumpft, aber sie sind immer noch da. Es ist so das Klassische, was man bei vielen neuen Projekten auch sieht, so ein Überlebenskampf. Da opfert man sich auch sehr auf, persönlich als Macher. Und manch einer löste sich wiederum aus dieser dann schon etablierten Struktur. Nehmen wir den Kollegen Stefan Niggemeier, der das Portal Übermedien oder Übermedien gestartet hat, wie man es auch immer betonen möchte. Auch da ist der gleiche Ansatz letztlich wie bei den Krautreportern, verlagsunabhängig sein, völlig frei von Werbung zu sein, Medienkritik liefern zu können. Das ist auch in Zeiten von Schlagwörtern wie Lügenpresse vielleicht ein interessanter Weg, weil man sozusagen mit dem Neustart auch neues Vertrauen aufbauen kann. Die etablierten journalistischen Institutionen sind ja alle auch irgendwie so ein Stück weit vorbelastet.
Da könnte man glatt vermuten, es wird noch eine neue Gefahr für die etablierten ganz großen Häuser und Medien aufgemacht. Jetzt ist es nicht nur so, ihnen fehlt das Geld und ihnen fehlt die Wendigkeit, schnell im Medienwandel mitzukommen. Jetzt gehen auch noch die Leute weg, die das vielleicht ermöglichen können.
Ja, absolut. Also deshalb sind auch plötzlich in vielen Häusern sogenannte Labs, also Labore, entstanden. Der Versuch, auch Kreativität zu fördern, das sieht man wirklich in vielen Häusern. Ich habe dazu nachgefragt bei Dirk von Gehlen, der sowas Ähnliches bei der Süddeutschen Zeitung macht.
Ich würde es interpretieren als Entwicklung, die den Journalismus jetzt erreicht, die wir auch aus anderen Branchen kennen, dass Bands ihr eigenes Label werden, dass Fotografen anfangen, sich selbst zu vermarkten oder Schriftsteller auf Verlage glauben, verzichten zu können und selbst publizieren. Diese Entwicklung erreicht jetzt auch den Journalismus und das ist per se erstmal gut, weil man dadurch was lernt. Und ich glaube, die große Herausforderung, vor die uns der Medienwandel alle stellt, ist, das Alte und das Neue zusammenzudenken.
Also die Zukunft ist offensichtlich die etablierte Infrastruktur, die die großen Einheiten bieten, mit Partnerschaften freier Projekte zusammenzubringen. Also das Beste aus beiden Welten auch ganz klassisch miteinander, naja, sagen wir mal, zu versöhnen. Da macht dann jeder das, was er wirklich am besten kann.
Aber nun ist ja, wie so oft im Leben, für diese neuen Projekte die große Herausforderung die Finanzierung. Also wie bezahle ich das Ganze? Crowdfunding war ein Weg, den man gegangen ist, aber der jetzt noch nicht so der Riesendurchbruch ist, oder?
Ja, also die Finanzierung ist tatsächlich bei vielen Projekten das große Problem, kann man sagen. Es gibt verschiedene Wege. Es gibt ganz klassisch Bezahlmodelle. Das versucht über Medien oder auch das, was die Krautreporter probiert haben, Abos oder auch Einzelverkauf. Dann gibt es Werbung und Sponsoring. Darauf setzen relativ viele Podcasts, wie zum Beispiel Geek Week, ein Technik-Podcast. Und in den USA ist das auch relativ groß schon. Da gibt es ganze Labels dafür. Und Stiftungsgelder sind auch ein neuer Weg. Korrektiv, das Recherchebüro setzt vor allen Dingen darauf.
Aber da ist man noch genau wieder am Anfang angekommen, weil Stiftungen sind ja oft politisch gefärbt irgendwie oder sozusagen von der wirtschaftlichen Institution, die auch ein eigenes Interesse hat. Ist das dann nicht wieder zugunsten der Unabhängigkeit?
Ja, also Abhängigkeiten wird man wahrscheinlich konstatieren müssen, gibt es immer irgendwelche. Entweder ist man von den Abonnenten abhängig oder vom sonstigen Geldgeber. Bei Korrektiv, finde ich auch die Anschubsfinanzierung, diese ersten paar Millionen, die es gab von der Brust-Stiftung, sagen wir mal schwierig, denn mit Bodo Hombach dort als Strippenzieher ist jemand drin, der schon politisch sehr vorbelastet ist. Der war Kanzleramtsminister unter Gerhard Schröder, also SPD. Wahrscheinlich macht es am besten auch hier die Mischung. Bei Korrektiv soll es auch so klappen. Mehrere Stiftungen geben dort inzwischen das Geld rein. Öffentliche Gelder gibt es zum Teil, Bundeszentrale für politische Bildung. Man kann Mitglied werden. Das ist ein Mix. Und letztlich muss man sagen, der Journalist wird bei solchen Projekten auch als Unternehmer, was romantisch klingt, aber auch heißt, dass der Journalist sich gleichzeitig um den Verkauf kümmern muss. Er ist ja Inhaber dieser Firma irgendwie und wenn das nicht Unabhängigkeit frisst, dann zumindest eines Energie für das eigentlich Wesentliche.
Und klingt immer noch ziemlich mühsam. Was meinst du, Daniel, ob das klappt?
Ja, also Korrektiv, finde ich, zeigt das schon. Da bin ich auch selbst überrascht, dass das so gut funktioniert. Da ist ja das Prinzip, dass sich Journalisten erst ihre Themen suchen. Das ist fast schon so ein Traummodell. Und dann die passenden Partner dafür. Es gibt Kooperationen mit der ARD, mit dem Spiegel, aber auch mit Lokalzeitungen und neueren Portalen wie BuzzFeed. Und die Zusammenarbeit solcher Einheiten ist dann auch die Zukunft, findet auch Dirk von Gehlen.
Wir beobachten gerade bei dem, was zum Beispiel Korrektiv macht, dass viele Entwicklungen, von denen man sich vor 5 Jahren gedacht hat, das geht überhaupt nicht, dass sowas wie Korrektiv als Organisationsform mit etablierten Medien zusammenarbeitet, dass das heute selbstverständlich möglich ist, dass es also Verbindungen gibt, die man sich vorher so nicht hätte vorstellen können. Und das ist eigentlich die Idee vom Internet, dass Inhalte, Akteure und Personen miteinander verbunden werden. Und es wäre schön, wenn das auch in der Medienbranche weiter und noch erfolgreicher geschehen würde.
Jetzt muss man sagen, die Süddeutsche Zeitung ist noch nicht Partner von Korrektiv, aber sie kooperiert bislang mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk, also Etablierte kooperieren mit Etablierten. Das wiederum ist aber auch eine deutliche Aufweichung des klassischen Modells, wo jeder seine eigene Sache gemacht hat.
Und vielleicht wird dann am Ende wieder so ein Mittelweg zustande kommen, dass es so mittelgroße neue Unternehmen gibt, die sich auch an den Alten ein bisschen orientieren. Vielen Dank, Daniel Buß. Wir werden hier bei Breitband natürlich weiter dieses Thema im Auge behalten, sie auf dem Laufenden halten und die neuen Projekte übers Jahr auch begleiten. 2016 soll das Jahr der virtuellen Realität werden. Oculus Rift, Samsung und viele andere Hersteller bringen zumindest die lang erwarteten Headsets dafür auf den Markt. Damit klemmt man sich einen Bildschirm vor die Nase und soll so abtauchen in eine andere dreidimensionale Welt. Meistens wird es für Computerspiele genutzt, aber in der virtuellen Realität ist auch Platz für die echte Realität.
Ganz genau, nämlich der Filmemacher Gabo Arora hat das bewiesen, zum Beispiel mit seiner Dokumentation Clouds over Sidra über ein jordanisches Flüchtlingslager. Und diese Dokumentation hat er in dieser Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellt. Aber auch Journalisten beginnen zu erkunden, wie sie diese Technik nutzen können. Thomas Reintjes hat 2 von ihnen in New York getroffen.
This, for example, is the video we made.
Claudia Pratt zeigt mir auf YouTube ein Video, an dem sie mitgearbeitet hat. Sie klickt in das Videobild, hält die Maustaste gedrückt und kann den Bildausschnitt verschieben. Nach rechts, links, oben und unten. Es ist ein 360-Grad-Rundum-Video.
Wir hören die Stimmen von Jugendlichen, die im Gefängnis waren, und wir sehen eine Zelle. Aber wenn man sich das mit einem VR-Headset anguckt, dann wirkt das sehr klaustrophobisch. Man fühlt richtig, wie klein diese Zellen sind.
Auf YouTube, auf dem Laptop-Bildschirm, ist es ein nettes Gimmick, dass wir uns per Mausklick in der Szene umsehen können. Es fühlt sich ein bisschen an wie Google Street View oder als würde man eine Webcam fernbedienen. Aber als ich das gleiche Video mit einem Virtual Reality Headset ansehe, fühlt es sich echt an, als würde ich selbst in der Zelle stehen. Ich kann mich umsehen, indem ich meinen Kopf drehe. Die Wände sind zum Greifen nah und sorry für die Metapher, aber das Thema Jugendknast wird plötzlich viel greifbarer.
Man fragt sich, was machen wir bloß? Warum stecken wir Jugendliche in solche Zellen? Ist das das Beste, was uns für Kids mit Problemen einfällt?
Claudia Pratt hat gerade ihr Digitaljournalismusstudium an der New York University abgeschlossen. In ihrer Abschlussarbeit hat sie theoretisch und praktisch untersucht, wie Journalisten VR-Technik einsetzen können. Aus der Sicht heutiger Videojournalisten sind 360-Grad-Videos eine Herausforderung. Kameramann oder Kamerafrau sind zwangsläufig im Bild. Lampen oder anderes Equipment lassen sich auch nicht mehr einfach hinter der Kamera verstecken. Das muss aber nicht unbedingt ein Nachteil sein.
Ich finde es interessant, dass man als Journalist gezwungen ist, alles zu zeigen, was um einen herum passiert. Und wenn nicht, dann muss man erklären, warum man selbst nicht zu sehen ist oder warum man das Stativ mit Photoshop entfernt hat. Natürlich gibt es immer noch einen bestimmten Blickwinkel, aber die Subjektivität ist begrenzt. Man kann keine Nahaufnahmen machen und man kann nicht so viel mit der Bildsprache spielen, die wir bisher kennen. Ich glaube, das ist ganz cool.
Dokumentarfilmer und Fernsehjournalisten müssten eine neue Bildsprache lernen, sagt sie. Neues Vokabular, neue Grammatik. Dazu gehören auch Methoden, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu steuern. Die Rolle des Filmautors oder Regisseurs verändert sich. Er kann nicht mehr die Kamera in die Richtung drehen, in der etwas passiert, sondern er muss den Kopf des Zuschauers drehen. Das geht mit Licht oder mit Geräuschen, die im virtuellen Raum angeordnet werden und Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Wir nutzen binauralen Ton, gerichteten 3D-Ton. Der kommt nicht nur von vorne, sondern kann von hinten, von rechts kommen, je nachdem, was passiert. Das trägt auch dazu bei, dass man eine stärkere emotionale Verbundenheit fühlt, weil das Gehirn denkt, es sei woanders.
Gabo Arora macht VR-Dokumentarfilme für die Vereinten Nationen.
We walked for days crossing the desert into Jordan.
In Clouds Over Sidra hat er ein syrisches Mädchen und ihr Leben in einem Flüchtlingslager porträtiert. In Waves of Grace geht es um Ebola in Liberia.
I want it back.
Wenn ich mir ein teures Virtual Reality Headset kaufe, würde ich das dann nicht eher zum Spielen benutzen wollen, dazu Achterbahnfahrten am Schreibtisch erleben zu können? Wer will sich schon damit in ein Flüchtlingslager oder eine Ebola-Klinik versetzen lassen?
Es ist sicher die Spieleindustrie, die das vorantreibt. Aber es wird einen Markt darüber hinaus geben und nicht nur für junge Zielgruppen. Wir wollen zeigen, dass ernsthafte Inhalte etwas sein könnten, das die Leute in Virtual Reality haben wollen. Also wir werden damit weitermachen, hoffentlich weiterhin so erfolgreich.
Den Erfolg zu messen ist schwierig, aber Gabo Arora hat interessante Indizien für die Wirksamkeit seiner Filme.
Die Leute, die mit den Klemmbrettern in großen Städten auf der Straße stehen und um Spenden für UNICEF bitten, die gibt es in Deutschland ja bestimmt auch. Wir haben ihnen Virtual Reality Headsets gegeben. Passanten, die damit Clouds Over Sidra ansahen, haben doppelt so viel gespendet. Wir wollen aber noch tiefer gehen. Wir wollen herausfinden, wie es die Toleranz von Menschen beeinflusst, ihre Offenheit gegenüber Flüchtlingen.
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Menschen durch Erfahrungen in der virtuellen Welt tatsächlich ihr Verhalten in der realen Welt verändern. Die Technik hat also das Potenzial, Menschen zu manipulieren. Das kann auch gefährlich werden. Arora glaubt, die virtuelle Realität hat diesen Effekt, weil sie uns an den Ort des Geschehens versetzt und wir die Situation dort so besser verstehen. Dieser Effekt könnte noch stärker werden, wenn ich in Zukunft nicht nur meinen Kopf drehen kann, sondern mich tatsächlich durch die Szene bewegen kann. Claudia Prath hat auch schon begonnen, damit zu experimentieren, mit einer Technik namens Volumetric Filmmaking.
Instead of like filming a flat image,
anstatt eines flachen Bildes filmt man etwas, das man auf einem 3D-Drucker drucken könnte. Man kann diese Aufnahme dann in einer virtuellen Umgebung platzieren und sich darum herum bewegen. Das sind 3D-Modelle, wie Architekten sie nutzen. Wir sind also dabei, uns Technik aus der Architektur und aus der Spieleindustrie als Journalisten zunutze zu machen.
Die Virtual Reality Dokumentarfilme, die unser Autor Thomas Reintjes im Beitrag erwähnt hat, haben wir übrigens auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de verlinkt. Ansehen sollte man sie sich unbedingt mit einem Headset. Die billigsten sind aus Pappe und kosten 10 bis 20 Euro. Ich frage mich allerdings, Markus, taugen die überhaupt was, wenn sie so billig sind?
Naja, man muss dazu sagen, das sind dann sozusagen Pappgestelle, wo man sein Smartphone reinklemmt und darauf läuft dann der eigentliche Virtual Reality Film. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Also den Effekt bringt es auch. Es sieht natürlich nicht ganz so großartig aus und klingt vielleicht nicht so bombastisch, also je nachdem, welche Kopfhörer man dann dran stöpselt. Aber das funktioniert schon. Ich finde es spannend, weil es könnte tatsächlich sein, dass das Virtual Reality sein wird in Zukunft, dass die Leute gar nicht für mehrere hundert Dollar Spielemaschinen kaufen, sondern dass man eher so ein Pappgestell zur Hand hat und wenn man ab und zu mal eine Dokumentation gucken will, die einen wirklich interessiert, dann macht man das über dieses Virtual Reality Pappgestell.
Das ist dann die Killer-Applikation
sozusagen.
Können Sie also ausprobieren, nach dieser Sendung kann man vielleicht auch nebenbei Radio hören, ich weiß nicht. Hier, diese Breitband-Ausgabe ist jedenfalls zu Ende. Nach uns folgen die Nachrichten und die Sendung Rang 1 mit Susanne Burkhardt.
Bis dahin gibt es aber noch Netzmusik bei uns vom britischen Singer-Songwriter L.A. Salami mit When the Poet Sings. Und wir singen Tschüss.
Tschüss.